Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft heute mit einer Axiom-Sendung und zwei Gästen in der Sendung. Ja, wir wollen im Grunde den Bildungsstreik nochmal thematisieren, aber im Grunde aus einer derridaschen Perspektive über die unbedingte Universität sprechen und dann auch je nachdem noch über Gewerkschaftskonzepte, Kriegsforschung oder Zivilklausel an der Universität. Aber das wäre im Grunde dann die zweite Hälfte. Und im Studio sind eben Emanuel und Nico und beide studieren hier an der Goethe-Universität. Und ja, im Grunde würde mich vielleicht zuerst interessieren, vielleicht könnten wir so einsteigen, weil wir gerade auch erst zum Studio angekommen sind, inwiefern... Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch... letztes Jahr für die Bildungssituation an der Universität angefangen habe zu interessieren?
Ja, angefangen zu interessieren ist eigentlich falsch gesagt, weil ich ja doch etwas mehr Semester mittlerweile auf dem Buckel habe und auch schon in München, also ich habe früher in München studiert, jetzt erst in Frankfurt, auch da schon hochschulpolitisch aktiv war. Aber was mich, also bei dem Wechsel vom Philosophiestudium in München zum Philosophiestudium in Frankfurt schon nochmal irgendwie mehr angetrieben hat, mich nochmal mehr einzusetzen und wirklich da intensiv mitzuarbeiten, ist meine Erfahrung mit dem modularisierten Philosophiestudium in Frankfurt gewesen. Also ich habe bis März 2009 in München studiert und da hatte ich eben den alten Magister mit sehr viel Freiheiten, sehr wenig Prüfungsverpflichtungen, eben auch sehr großen Wahlfreiheiten, was die Inhalte des Studiums und sowas angeht. Und das ist sozusagen beinahe alles in Frankfurt dann weggebrochen, dadurch, dass ich dieses modularisierte Philosophiestudium absolvieren musste, hatte ich unglaublich viel zu tun, unglaublich viel auch Prüfungen abzunehmen. Also es wird wahrscheinlich Nico nochmal aus einer anderen Perspektive vielleicht sagen können, weil er seit dem ersten Semester studiert und ich ja noch den alten Magisterstudiengang erfahren habe. Dieser ganze Druck, der unglaubliche Workload, die ständigen Prüfungsverpflichtungen, die ganz eingeschränkte Wahlfreiheit und also man kann sich eben nicht mehr, wenn man das gerne möchte, in dem ersten Semester mit, sag ich jetzt mal ganz platt, Kant und dann eben darauf aufbauen mit Hegel oder sowas beschäftigen, weil die Verpflichtung auf bestimmte Inhalte ganz anders läuft mittlerweile. Und das ist jetzt sozusagen ganz subjektiv meine persönliche Wahrnehmung, die mich da auch ein Stück weit eben dazu angehalten hat, da mitzumachen. aus einem anderen Kontext heraus könnte man sagen, dass seit mehreren Jahren, also das ist jetzt eher sozusagen allgemeinpolitisch, warum man da motiviert ist, sich dagegen zu verhalten, also gegen die aktuelle Bildungspolitik, dass so Sachen wie also gut, erhöhte Workload, Prüfungsverpflichtungen, auch Verkürzung des Studiums mit Bachelor und so, Zugangsbeschränkungen zum Studium mit also Eignungstests an allen Universitäten und sowas, dann kommt es auch diese Exzellenzinitiative und eine Spaltung der Universitäten zwischen Elite- und Masse-Universitäten und lauter solche unschöne Dinge. Es sind jetzt eher so Studiengebühren kommen hinzu, es wird auch immer mehr, sagen persönlich von den Studierenden dann abverlangt, da zu zahlen. Das heißt, also die werden als Kunden gesehen und nicht als Mitglieder einer wissenschaftlichen Einrichtung in dem Sinn, die auch selbstständig wissenschaftlich da mitarbeiten. Also das ist so eher die allgemeine politische Perspektive, die ich dann drauf habe. Gut, man könnte jetzt wahrscheinlich noch sehr viel mehr sagen, aber das ist jetzt mal so grob meine Motivation.
Ja, das war ja schon relativ umfangreich. Also die Frage ist, ob wir, da du, Nico, jetzt Studienanfänger bist, Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, also ein modularisiertes Philosophiestudium. Was genau sind dann eigentlich die Anforderungen, wenn man anfängt zu studieren? Weil, also als ich Philosophie studiert habe, gab es im Grunde eine Einführungsveranstaltung, aber die wurde eigentlich erst eingeführt, also als Einführungsveranstaltung, und die haben die Studierenden erstmal selbst gemacht. Und erst im Laufe der Zeit wurde das dann obligatorisch, weil man gesehen hat, dass viele Philosophiestudenten am Anfang eben irgendwie orientierungslos sind. Aber ich glaube, es hat sich in der Zwischenzeit in eine völlig andere Richtung weiterentwickelt. Und vielleicht kannst du dazu etwas sagen, wie sich das aus deiner Sicht darstellt.
Ja, also ich denke, ein großes Problem ist immer noch, dass man am Anfang wirklich viele Dinge gesagt bekommt und nicht genau weiß, was jetzt los ist. Es gab dieses Semester, also ich habe jetzt im Semester angefangen, gab auch eine Orientierungsveranstaltung, die auch größtenteils von studentischer Seite organisiert war. Die war ziemlich gut, meines Erachtens. Ansonsten von Seiten, wo man sich irgendwie, also in den Vorlesungen bekommt man dann natürlich irgendwie von den Professoren irgendwie gesagt, mit wo man seine Magisterprüfung und weiß, dass ich nicht alles anmelden muss, aber das ist alles irgendwie nur bruchstückhaft und ziemlich schwer irgendwie genau zu ordnen. Zum Studium generell es gibt vier Basismodule am Anfang, die man meistens macht, und diese Basismodule sind ein sehr, sehr grober Überblick und gehen eben, ja, wie Emanuel das schon gesagt hat, nicht wirklich in die Tiefe, und man ist verpflichtet, die zu machen und kann sich eben, ja, nicht wirklich wenig irgendwie selbst aussuchen, und das ist, denke ich, ein großes Problem auf jeden Fall.
Und was hast du dann jetzt im ersten Semester dir ausgewählt?
Also das Problem ist auch, die Basismodule sind die Voraussetzung für Aufbau- und Vertiefungsmodule, die es dann gibt. Und jetzt im Wintersemester werden als Basismodule Geschichte der Philosophie und Logik angeboten. Im Sommersemester sind es dann theoretische und praktische Philosophie. Und es ist halt eben so, dass man die Basismodule machen muss, bevor man irgendwie weiter in Aufbau- und Vertiefungsmodule sich aussuchen kann.
Und das wird dann im Grunde über Klausuren und so weiter ja dann geprüft, überprüft?
Genau, es gibt Modulabschlussprüfungen.
Ja, das sind Klausuren oder Hausarbeiten?
Das sind, bei den Basismodulen sind es, glaube ich, komplett Klausuren, ja.
Also man sieht an diesen Klausuren auch nochmal, also wie die aufgebaut sind, wie irrsinnig das ist eigentlich, dieses modularisierte Philosophiestudium, weil man in 4 Stunden, also in einer unglaublich dichten Zeit, sehr, sehr viele Fragen beantworten muss und da aber nicht jetzt, sag ich mal, einen philosophischen Gedanken irgendwie ausführen kann, in dem Sinn, der vielleicht über mindestens 2 Seiten oder sowas geht, sondern es sind so wirklich so ganz Mini-Fragen irgendwie, was ist Aristoteles' Position zu sonst was, also so, die man wirklich in 1 oder 2 Sätzen beantworten kann, und das reduziert halt die Philosophie als irgendwie schon eine Form von eigentlich sehr reflektierter Wissenschaft, eine Wissenschaft, die wirklich die Dinge ganz grundsätzlich durchdringen und hinterfragen will. Und es reduziert es auf irgendwie sowas, es gibt halt irgendwie objektives Wissen, Information, das ist in irgendeinem komischen Fachkanon abgespeichert. Das wird dann von der Professorin, vom Professor irgendwie in den Grundvorlesungen präsentiert. Die Studierenden müssten das irgendwie lernen und dann wieder reproduzieren. Also das ist sozusagen so ganz mechanisch rein raus. Irgendwas irgendwie von irgendwem definiert, ist nicht ganz klar, was da dahinter steht. Kann man auch nicht hinterfragen. Und das war es dann. Und man hat eigentlich nicht die Möglichkeit, sich, wie ich zum Beispiel, in relativ umfangreichen Hausarbeiten dann dem Gegenstand, also sachlich, vertiefen und so weiter halt anzunähern. Das ist ganz anders heute.
Ja, das ist natürlich dann wirklich problematisch, weil die bestimmte Freiheiten sich dann vielleicht gar nicht eröffnen, die tatsächlich in der sich mehr erschöpfenden Auseinandersetzung zu einem Thema vielleicht ergeben könnten. Und vielleicht kann man da ja schon diese Fragen danach stellen, was Universität bedeutet, aber was auch dann Bildung bedeutet. Weil ich glaube, die Rolle der Universität wird möglicherweise, die muss man davon trennen, was dann eigentlich Bildung und Wissenschaft vielleicht darstellt. Und da könnte man tatsächlich auch auf dieses Magazinheft, wie nennt ihr das eigentlich, Hochschule im Neo, was ist denn das? Ist das ein Magazin oder ist es?
Also wir haben das als Broschüre bezeichnet und der Titel ist eben Hochschule im Neoliberalismus und der Untertitel wäre dann Kritik der Lehre und des Studiums aus Sicht Frankfurter Studierender und Lehrender. Und man kann dazu sagen vielleicht, dass das Projekt zustande gekommen ist aus einer Veranstaltung von Frankfurter Lehrenden innerhalb des Bildungsstreiks im letzten Wintersemester. Und dann da auch gesagt wurde, dass man eigentlich nicht immer nur sozusagen von einer Seite irgendwie politisch arbeiten muss, sondern dass man es das irgendwie zusammenbringen muss in diese Veranstaltung damals. Das war im November war das, also 2009. Und daraus hat sich dann so das Konzept ergeben, in einer relativ umfangreichen Broschüre die verschiedenen Aspekte der gegenwärtigen Hochschule, die eben zu kritisieren sind, zu versammeln. Und das, also wir haben dann ab quasi Anfang Dezember bis circa April, Mai diesen Jahres eben gearbeitet, kontinuierlich, haben Leute angefragt, dass sie Artikel beitragen, haben selber was geschrieben und so, haben uns in Redaktionssitzungen dann auch inhaltlich mit dem ganzen Thema beschäftigt und ja, schlussendlich haben wir es dann geschafft, das war echt viel Arbeit, diese Broschüre da aufzulegen und die ist auch, das haben wir auch jetzt im Nachhinein nochmal gemerkt, die ist auch eben im Internet als PDF verfügbar. Ich könnte auch kurz mal vielleicht darauf hinweisen, wo, für die Hörer und Hörerinnen, die das interessiert. Also es ist die Seite www.bildungsstreik-ffm.de. Also da findet man diese Broschüre und wie gesagt, der Titel heißt Hochschule im Neoliberalismus. Ganz genau auf der Seite weiß ich nicht, wo es ist, aber es ist auf jeden Fall prominent platziert und da kann man es herunterladen. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, also von da aus ist diese Broschüre in sehr viele andere Protestzusammenhänge an den Hochschulen in Deutschland gegangen. Und ich habe eben mitgekriegt, dass es in Kiel einen Arbeitskreis gegeben hat, der es intensiv diskutiert hatte. Und auch Berliner Leute von der FU habe ich mitgekriegt, haben sich damit beschäftigt und so weiter. Also das heißt, es wurde bundesweit mindestens sozusagen wahrgenommen und auch verarbeitet. Also das ist schon nochmal ganz gut für uns auch, dass sich die Arbeit auch gelohnt hat.
Ja, also genau, das ist jetzt nochmal eine andere Frage, also die Wahrnehmung dann von dem Bildungsstreik, der ja an ganz unterschiedlichen Universitäten stattgefunden hat. Aber ich wollte eben auf so ein paar Aspekte eingehen. Ihr habt da ja verschiedene Texte, Stellung und Funktion des Bildungswesens der kapitalistischen Gesellschaft, Bildung und Wissenschaft im Kapitalismus, über die Grenzen der Bildung, Anmerkung zu ihrem bürgerlichen Charakter, 1968 zwischen Bildungskatastrophe und Bildungsreform oder von Picht zu Pisa. Und dann eben der Schwerpunkt in dem Sinne, neoliberale Hochschulpolitik oder wie die Hochschulen durch umfassende Etablierung eines Pseudo-Wettbewerbs zugrunde gerichtet werden. Kritische Anmerkung zum Hessischen Hochschulgesetz, Paradigmenwechsel, Anmerkung zum Umzug der Uni Frankfurt. Und dann prekäre Arbeitsbedingungen in Lehre und Forschung und Studienbedingungen heute Gibt es noch zusätzliche Mechanismen, wie man Studierende hier unter Druck setzt? Die Enteignung der Bildung durch den Bologna-Prozess, Universität in Sicherheit, um wessen Sicherheit geht es eigentlich, wenn von Sicherheit in der unternehmerischen Hochschule die Rede ist? Und dann eben Kritik und Protestformen im Bildungsstreik, also eher dann noch die Reflexion des Bildungsstreiks 2009/10. Und über die Schwierigkeiten basisdemokratischer Selbstorganisation. Das heißt, es sind ja in dem Sinne relativ unterschiedliche Thematiken, die hier verarbeitet werden. Und erstaunlich fand ich eigentlich jetzt diesen Aufsatz von euch, also von dir und von Thomas Sablowski über Stellung und Funktion des Bildungswesens in der kapitalistischen Gesellschaft. Und ich verstehe nicht so ganz, weil wenn man sich eben den Derrida-Text anschaut, auf den sich hier auch bezogen wird in eurem Text, da geht es dann darum, dass ihr in dem Sinne in dem Sinne sagt, dass es problematisch geworden ist, wenn Derrida in seinem Vortrag fordert von 2001, der ist eigentlich aber nicht von 2001, der war nämlich früher.
Oh, vielleicht die Version.
Genau, die Version wahrscheinlich. Genau. Weil das war schon relativ früh, ich glaube 98 hat Derrida diesen Vortrag gehalten und der wurde dann in verschiedenen Formen noch übersetzt und die Zukunft, und der heißt eben die Zukunft der Profession oder die unbedingte Universität, was morgen geschehen könnte, den Humanities sei Dank. Also er hat nicht im Untertitel irgendwie, was kann der unbedingten Universität oder der Universität morgen geschehen im Neoliberalismus. Und vielleicht ist das schon mal eine Sache, wo man vielleicht überlegen könnte, warum bezieht sich Derrida auf eine bestimmte Form der Entwicklung der Geisteswissenschaften und nicht im Verhältnis zur Universität und nicht auf den Neoliberalismus in einer bestimmten Weise. Und was eben problematisch wird aus eurer Sicht ist, dass die moderne Universität eine unbedingte, dass sie bedingungslos von jeder einschränkenden Bedingung frei sein sollte. Und so soll Derrida es in dem Sinne auch wissen oder fragen, gibt es diese unbedingte Universität de facto eben nicht mehr? Und dennoch sieht er einen Unterschied zwischen der Universität im strikten Sinn und anderen Forschungseinrichtungen, die ökonomischen Zwecken und Interessen aller Art dienen, ohne dass ihnen die prinzipielle Unabhängigkeit der Universität eingeräumt würde. Und interessant ist vielleicht, dass Derrida schon sieht, dass es auch kommerzielle Interessen gibt, die die Universität in ihrer Freiheit einschränken können und dass die Universität dem immer schutzlos ausgeliefert ist. Und genau darin besteht eigentlich das Unbedingte und Bedingungslose, das ja wichtig werden eigentlich der Universität, wenn sich Veränderungen in der Universität und Vereinnahmung abzeichnen, Einschränkungen und Voraussetzungen. Und die Frage wäre, wie verhält sich das eigentlich dazu, dass es, dass man diese Position der Universität vielleicht einfordern müsste? Und wie verhält sich das eigentlich dazu, dass man politische Forderungen hat, die vielleicht dem, was das Unbedingte der Universität darstellt, widersprechen?
Ja, also du hast ja mehrere Punkte genannt. Du hast erst gesagt, dass ich Derrida ja nicht mit dem Neoliberalismus auseinandersetzt, aber das tun wir in diesem Aufsatz auch nicht. Also es geht uns schon um eine allgemeine Analyse von Bildungseinrichtungen, sozusagen weiteren Sinne und im engeren Sinne natürlich Hochschule. Und zwar unter kapitalistischen Bedingungen, so heißt ja auch der Aufsatz, also beziehungsweise in der kapitalistischen Gesellschaft. Das heißt, wir, stellen allgemeine, sehr allgemeine, sehr abstrakte Formbedingungen auf, die die in der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur an Bildungswesen bzw. an Bildungswissenschaft gestellt werden und beziehen uns in diesem Aufsatz nicht auf den Neoliberalismus. Das hat auch systematische Gründe für die Broschüre, die nicht also einfach eine Aneinanderreihung ist, sondern auch die Idee ist eben ein systematischer Aufbau gewesen, wo man von einer allgemeinen Analyse über eine historische Entwicklung dann zu den konkreten Analysen erstmal Hochschule im Neoliberalismus und dann nochmal eine Stufe konkreter Lehr- und Forschungsbedingungen sowie Studienbedingungen in der Gegenwart kommt. Also das wäre dann quasi die sehr empirische Ebene, diese letzten beiden Punkte. Und in dem Sinne steht dieser Aufsatz hier an der ersten Stelle in dieser Systematik vom Abstrakten zum Konkreten. Und dann wäre das andere, dass zwar Derrida eben eine unbedingte Universität irgendwie fordert, aber dann irgendwie gleichzeitig, wie du jetzt ausführst, sagt, dass es sowas wie ökonomische Zwänge oder ein ökonomisches Eindringen in die Universität durchaus gibt. Und also ich würde tatsächlich da gar nicht groß rumdenken, weil es für mich sehr absurd ist eigentlich, von irgendwie einer Form von Unbedingtheit in einer Wirklichkeit auszugehen, in einer konkreten Gesellschaft, weil es, es gibt keine Voraussetzungslosigkeit oder Bedingungslosigkeit in einer Gesellschaft, die beziehungsweise für einzelne Verhältnisse in einer Gesellschaft, die global sehr eng miteinander, jedes Bestandteil, jedes Individuum in dieser Gesellschaft ist ganz global mit allen anderen unglaublich eng verbunden. Und davon Unbedingtheit zu sprechen, ist, also würde ich sagen, absurd. Und man kann natürlich sagen, es ist irgendwie so eine kantianische Idealvorstellung, irgendeine regulative Idee, die das sein sollte. Also das würde ich sagen, ist das, was Derrida anvisiert, sowas, etwas, das nicht Wirklichkeit sein kann, aber Wirklichkeit sein soll und das so eine Art eben regulativ darstellt, an dem man die gegenwärtige, also die eigene kritische Politik messen soll. Und da weiß ich aber auch nicht, was das soll, wenn es eben nicht zu erreichen ist, warum man es dann einfordert. Dann wäre es eigentlich die Frage, dass man ein anderes Gegenkonzept von Hochschule konzipiert oder anvisiert, das nicht von Unbedingtheit ausgeht, sondern tatsächlich eine Hochschule oder eine Bildungswissenschaftseinrichtung, die sich auf Gesellschaft bezieht, und zwar ganz konkret und ganz unmittelbar, also auf Veränderung von Gesellschaft, auf auch also sozusagen Kritik der Gesellschaft, Veränderung von Zuständen, die so nicht bleiben können. Aber also das wäre sozusagen die eine Richtung in Richtung kritische Wissenschaft, dann aber auch jetzt vielleicht eher in naturwissenschaftlichen oder ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen, aber auch eben Forschungen in Richtung, wie kann man, sage ich jetzt mal ganz grob, Arbeitsinstrumente, Produktionsmittel so konzipieren, dass sie eben auch unter einen allgemeinen gesellschaftlichen Nutzen gestellt sind oder Sinn gestellt sind. Ja, also das wäre, genau, und noch eine Bemerkung, also Derrida spricht ja ganz dezidiert immer von Universität, das machen wir nicht, weil es sehr viele Formen von Hochschulen gibt und mit der Spaltung von Hochschule und also Fachhochschule zum Beispiel und Universität da auch schon mal ein Eliteunterschied eigentlich gesetzt ist, den wir so nicht mitgehen wollen.
Ich weiß nicht, möchtest du vielleicht auch kurz?
Ich bin ja mehr oder weniger spontan hier und auch noch am Anfang meiner Hochschullaufbahn, insofern kann ich da jetzt zumindest derzeit wenig zu sagen.
Befindest du dich an einer Hochschule oder an einer Universität? Was wäre das Unbedingte? Habt ihr das vielleicht in der Philosophie im ersten Semester schon gelernt, was das Unbedingte bedeutet?
Nee, bisher gab es Platon, Aristoteles und das war's. Also und ich, zum Beispiel Derrida wird auch nur in, kommt gar nicht dran.
Also man kann zum Beispiel da, also um es etwas witzig zu wenden, bei Kant wäre das sozusagen die Reihe der Bedingungen, am Ende der Bedingungen, also jedes konkrete Ding, das man hat irgendwie eine Ursache, wo es herkommt, ist die Wirkung anderer Umstände und die sind aber auch wieder Wirkung anderer Umstände und so hat jedes Element der jetzigen Welt Bedingungen, nur geht das jetzt ins Unendliche, es wird zu einem infiniten Regress und der muss irgendwie irgendwann enden und das müsste dann das Unbedingte sein. Und wenn man jetzt mit Hegel weitergeht, dann würde man sagen, selbst das Unbedingte ist auch wieder bedingt, weil es dialektisch vermittelt ist. Aber ich weiß nicht, das hast du vielleicht schon gelernt. Also ja, Kritik also, der reinen Vernunft, transzendentale Dialektik wäre die Stelle
bei Kant. Ja, sag mir schon was, nur inwiefern ich das jetzt auf die Frage beziehen soll. Also es geht immer noch um die Frage, ob ich jetzt auch noch Universität oder Hochschule bin. Na, da müsste ich wahrscheinlich erst noch mal nachdenken.
Oder was das Bedingungslose sein soll. Der Begriff des Unbedingten in der Philosophie. Was das sein könnte, das war die Frage. Ja, ich meine, Philosophie, merkt man, kann dann doch sehr komplex sein, wenn es dann auf die Klausuren heruntergebrochen wird. Kann es auch zu Problemen führen. Aber das heißt nicht, dass du jetzt diese Probleme hast. Aber was ich, was vielleicht interessant ist, weil du ja eigentlich also dieses Unbedingte der Universität ablehnst, Derrida sagt tatsächlich auf Seite 12 auch, dass wir nur zu gut wissen, dass es diese unbedingte Universität de facto gar nicht gibt.
Ja, das schreiben wir auch.
Ja, ja, und dennoch sollte sie prinzipiell und in ihrer eingestandenen Berufung ihrem erklärten Wesen nach ein Ort letzten kritischen und mehr als kritischen Widerstands gegen alle dogmatischen und ungerechtfertigten Versuche sein, sich ihrer zu bemächtigen.
Woher kommt diese Berufung?
Diese Berufung kommt in dem Sinne aus dem, was Derrida dann weiter entfaltet als der Horizont der Universität und der Humanities, die genau dieses Denken als Befragung und kritischen Fragen und den unbedingten Widerstand als Prinzip, als ein Recht der Universität auf sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu erfinden und zu setzen, im Grunde, ja.
Aber ich verstehe halt nicht, warum das...
Setzt, ja.
Also ich meine, das ist letztlich ist es eben das, dass Derrida ein Sein-Sollen setzt. Also ein Sollen setzt. Die Unbedingtheit der Universität soll sein. Und die Wissenschaft da drin soll eben kritisch sein. Und die Frage ist halt, warum soll das so sein? Also wie begründet Derrida das? Und warum soll das nicht eben woanders auch möglich sein? Zum Beispiel für, keine Ahnung, 1-Euro-Jobber, dass die eben auch quasi unbedingt kritisch reflektieren können. Also das wäre auch mal eine Forderung, die man aufstellen könnte.
Ja, aber das führt ja an dem vorbei, was dann Derrida meint, weil er bezieht es auch und er beruft sich dabei eben auf das Recht auf Dekonstruktion. Weil es bei diesem Recht auf Dekonstruktion als unbedingtes Recht um die, naja, er sagt nicht nur um die Geschichte des Begriffs Mensch und die Geschichte, sondern auch um die Geschichte des Kritikbegriffs selbst geht. Und das ist vielleicht dann der interessante Punkt, weil er beschreibt dann in dem Text weiter, dass die Humanities im Grunde eine fortschreitende Humanisierung der Menschheit darstellen. Und das ist im Anschluss an Auschwitz in dem Sinne eine nur innerhalb der Universität möglich als Ort der Befragung, wo sich diese Humanisierung des Menschen durch diese Form der Befragung überhaupt weiterentwickeln konnte. Und dadurch ist die Universität ein Ort, vielleicht dann auch ein utopischer Ort, aber es ist ein Ort, wo sich diese Mondialisierung, diese weltweit auch, sich diese weltweite Humanisierung der Menschheit im Grunde sich abbildet. Und wie geht man dann eigentlich mit diesen beiden Begriffen Wahrheit und Menschheit um? Die Universität ist in dem Sinne der Ort, an der es um die Befragung der Wahrheit genauso geht wie um die Befragung dessen, was eigentlich die Menschheit darstellt. Und aus diesen Gründen ist es eben unbedingt.
Ja, also es würde dann die Frage bleiben, warum es unbedingt ist. Also wenn man nur sagt, da sollte eine bestimmte Reflexion stattfinden, dann hat man da eigentlich keine Antwort drauf gegeben. Ich würde an die Sache anders rangehen. Also ich würde auf jeden Fall zugestehen, dass, also wenn man jetzt einfach die Universität, also und jetzt auch ganz real gemeint, die Universitäten, in denen eben, das sind eben die Hochschulen, in denen geisteswissenschaftliche Reflexion stattfindet, dass in diesen Universitäten sowas wie ein Schutz stattfindet, auch ökonomischer Art, in denen sowas wie eine irgendwie freie und selbstständige Wissenschaft möglich ist. Also das würde ich auf jeden Fall zugestehen. Die Frage ist aber, woher kommt diese Abschottung und auch sozusagen diese Wissenschaftsfreiheit? Und also wenn man diese Frage stellt, warum, also was sind die gesellschaftlichen Bedingungen dafür, dass sowas wie eine Wissenschaftsfreiheit, also eine Geisteswissenschaft auch, das heißt ja Humanity, sein kann, die erstmal unabhängig davon, ob das irgendwie ökonomisch verwertbar ist oder nicht, reflektieren kann. Ja, also das wäre die Frage eigentlich, die man stellen muss. Und nicht, dass man einfach von vornherein sagt, das soll eben so sein. Das ist dann letztlich irgendwie eine Setzung, die unbegründet ist, erstmal.
Ja, möglicherweise hat Derrida ja auch nur einen bestimmten Punkt der Universität ja aus einer dekonstruktivistischen Perspektive dargestellt, weil eben genau in dem Moment, wo er diesen Vortrag gehalten hat, nämlich 98, ist gar nicht absehbar war, in welcher Weise sich die Universität verändern wird. Das war in dem Sinne eigentlich 98 war das relativ unklar, obwohl es schon diese Entwicklung gegeben hat oder dass eben Universitäten zu Zweigstellen von Unternehmen und Verbänden werden. Und das war eben für ihn eine Erfahrung, die er eben in den Vereinigten Staaten machen konnte. Also diese großen Universitäten wie Harvard und andere werden ja von großen Investmentfonds auch finanziert. Die sind weltweit tätig. Die kaufen jetzt, sind in dem Sinne ja die Heuschrecken, die in Deutschland auch die Unternehmen aufkaufen. Und das sind dann aber Investmentfonds einer amerikanischen Universität und nicht irgendwelche anderen Heuschrecken. Und die machen das aber dann auf auch eine Weise, wo man schon genau hinschauen muss, wie machen sie das? Geht es darum, dann Unternehmen, Arbeitsplätze zu zerstören oder geht es darum, die Unternehmen weiterzuentwickeln? Haben sie dann, weil sie vielleicht von einer Universität kommen, doch noch einen anderen Auftrag als das, was man aus der Politik heraus den Heuschrecken unterstellt? Das war 98. Im Grunde hat sich das nur so angebahnt und man hätte es im Grunde genau untersuchen müssen, in welcher Weise sind die Universitäten auf eine eigene Ökonomie angewiesen und wie entsteht daraus ein transnationales Spiel, also das so lange angehalten hat, bis eben jetzt eine Finanzkrise entstanden ist durch eine bestimmte Form der Kreditvergabe, die nicht gedeckt gewesen ist. Aber das hat Harvard jetzt nur zum Bruchteil betroffen. Die haben, glaube ich, nur 40% ihres Vermögens verloren. Und das ist noch nicht. Das Stift, also die Universität Frankfurt oder die Universitäten sind hier ja dann eher durch die öffentlichen Zuschüsse beeinträchtigt, aber nicht wie in Amerika durch die eigenen Investmentfonds. Wobei die natürlich ganz unterschiedliche Wertpapieranlagen haben. Investmentfonds sind dann auch nur ein Teil. Das heißt, bestimmte Investmentfonds, die dann eben zu Unternehmenskäufen führen, auch in Deutschland. Also was Derrida hier in diesem Text noch macht, dass er sagt dann eben, es ist nicht nur eine ökonomische, rechtliche, ethische oder politische Frage, kann die Universität eine unbedingte Unabhängigkeit behaupten, kann sie eine Art Souveränität für sich beanspruchen, eine höchst eigene, eine Ausnahmeart der Souveränität, ohne das Schlimmste zu riskieren, nämlich aufgrund der unmöglichen Abstraktion dieser souveränen Unabhängigkeit sich bedingungslos zu ergeben und zu kapitulieren, sich zu jedem Preis einnehmen und kaufen zu lassen. Und das, da führt er dann im Grunde auch einen weiteren Begriff ein, der vielleicht aus einem Text wie Gesetzeskraft bekannt ist, nämlich den Begriff der Kraft, der Begriff des Widerstands, der Widerstandskraft, der Kraft zur Dissidenz. Und der Ideal hat da ja auch eine bestimmte Methode, nämlich den Begriff der unbedingten Souveränität zu dekonstruieren und daraus eben zu sehen, wovon zehrt er eigentlich aus seiner Sicht von einer säkularisierten Theologie. Daher kommt dann der Wert der Souveränität und in der Zwischenzeit eben von der vermeintlichen Souveränität von Nationalstaaten und davon abgeleitet dann eben die Begriffe des Subjekts, des Staatsbürgers, der Freiheit, der Verantwortung, des Volkes und so weiter. Und das ist in voller Auflösung begriffen. Aber er meint dann aber, dass man darüber wachen muss. Und das ist eigentlich eine ethische Forderung, die in der Dekonstruktion stellt, nämlich das zu überwachen, zu wachen, diese Wachsamkeit, dass diese notwendige Dekonstruktion den Anspruch der Universität auf Unabhängigkeit, das heißt auf eine ganz spezifische Form der Souveränität, die noch genauer dann für ihn zu fassen sein wird, dass sie das nicht allzu sehr preisgibt. Und genau in dieser Spannung hält er im Grunde diese Universität, in dem, was dann diese Souveränität und Widerstandskraft der Universität bedeutet, wenn es ökonomische Interessen sind, die Universität vielleicht mehr beeinträchtigen. Das sind nicht gleich kapitalistische, sondern ökonomische, würde ich. Ich glaube, man muss das unterscheiden. Man kann es nicht gleich auf den 1-Euro-Jobber beziehen und seine Situation, sondern was passiert, wenn die Universität sich so verändert, wie sie sich jetzt verändert hat, dass man aus Verwertungsinteressen und aus einer bestimmten Ökonomie heraus diese Freiräume des Befragens und des Reflektierens nicht einräumt.
Also vorneweg würde ich erstmal noch sagen, dass wir den Derrida jetzt nicht, also wir sind in diesem Aufsatz nicht deswegen von Derrida ausgegangen, weil er eben Derrida ist oder so, oder weil er ein großer Philosoph ist, auf den man sich eben beziehen muss, sondern weil er unseres Erachtens für eine bestimmte Position in den Bildungsprotesten oder in der Bildungspolitik steht, die eben tatsächlich sowas wie eine abgeschottete Wissenschaft irgendwie fordert. Und also eine Wissenschaft, die freigemacht wird von gesellschaftlichen Einflüssen, und dann kommt eben die ganzen Slogans wie Bildung ist keine Ware oder sowas, oder Education is not for sale. Also das sind für uns Kritiken, die da dahinter stehen und im Grunde zurück wollen zu einer Universität, die vielleicht so in den 50er Jahren annäherungsweise existiert hat, die sehr viel Freiräume hat, die auch irgendwie eine ganz solide Grundsicherung hatte und sowas. Ich meine, auch da gab es schon Tendenzen in die heutige Richtung, aber das war noch eine ganz andere Situation. Und wir sagen da halt dagegen, also gegen solche Vorstellungen, dass Bildung in einer kapitalistischen Gesellschaft irgendwie in so einem abgeschotteten, also was heißt in jeder Gesellschaft, in einem abgeschotteten Raum bestehen kann, das sagen wir halt, das ist immer auch eine Illusion, die man sich da macht. Also das ist etwas, das nicht richtig ist, auf der einen Seite, also theoretisch falsch ist, auf der anderen Seite auch etwas, das nicht zu, auch das man auch nicht anstreben sollte eigentlich. Und in diesem Sinne kritisieren wir oder hängen wir uns an Derrida auf, weil das von, sage ich jetzt mal, der breiten Mehrheit im Bildungsstreik in Deutschland eben so getragen wurde, verstanden wurde. Das war allerdings in Frankfurt anders. Und vielleicht eben nicht zuletzt durch unsere kritische Auseinandersetzung. Also dafür steht auch die Demonstration am 30. Januar, dass in Bildung sehr allgemein angegriffen wird und nicht bloß das, was heute durch neoliberale Bildungspolitik, Bologna-Prozess und so kaputt gemacht wurde. Da würden wir sagen, da wird was kaputt gemacht, ja. Man muss sich natürlich dagegen wehren, aber das, was davor war, war auch nicht einfach nur gut. So, und dann zurück dazu, ist für uns eine merkwürdige Vorstellung. Also, jetzt hast du gesagt, Derrida greift sich vielleicht nur einen Moment raus aus dem Ganzen, und in dem Sinne würden wir das auch strategisch verstehen, dass wir sowas, sage ich jetzt mal Thomas und ich als Autoren des Artikels, dass wir unter bestimmten Gesichtspunkten natürlich auch sagen würden, es muss irgendwie sowas wie eine Grundfinanzierung der Universität geben, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eben nicht ständig auf Antragstellungen sowas angewiesen sind oder sich durch Drittmittel aus privaten Einrichtungen, kommerziellen Einrichtungen und Forschungs-, also DFG und sowas, Deutsche Forschungsgemeinschaft und sowas, finanzieren müssen, weil damit auch ein krasser Druck einfach auf die Menschen verbunden ist. Also da würden wir uns auch strategisch natürlich dahinter positionieren, aber würden trotzdem immer noch eine ganz andere Form von Bildung und Wissenschaftseinrichtung fordern. Also was ich vorhin eben ausgeführt hatte, dass sich so eine Hochschule dann von sich aus auch auf Gesellschaft beziehen muss und nicht einfach nur nach isolierten Werten wie Wahrheit streben muss. Also das wäre genau das Ergebnis, dass es, was ja Derrida eben fordert, dass es sowas wie ein reines Wahrheitsstreben geben sollte. Und da wäre also unsere Position, dass es sowas nicht gibt, was dass der Mensch eben nicht irgendwie ein reines Bewusstsein, reines Denken ist, das auf Wahrheit zusteuert, sondern ein praktisches Wesen, das immer in gesellschaftliche Praxis eingebunden ist. Gut, und dann würde ich, das wäre jetzt sozusagen der Block zu, wie positionieren wir uns da zu Derrida und wie stehen wir zur Neoliberalisierung der Hochschule. Du hast jetzt gesagt, man darf das nicht so einseitig beurteilen, dass es immer nur um Verwertung geht bei jetzt dieser Veränderung von bei dieser Veränderung der Hochschule. Also das wäre aus zwei Punkten, würde ich da so nicht mitgehen. Und zwar das eine wäre, dass das als allgemeine Aussage, also als sozusagen als eine soziologische Analyse oder so, noch nicht viel hergibt, weil ja also der Kapitalismus nicht erst seit 1990 existiert, sondern etwas länger, und dass man so nicht erklären kann, warum es jetzt zu diesem Eindringen der Universität kommt, zu diesem Eindringen der Ökonomie in die Hochschule kommt, genau. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre, dass wir nicht glauben, dass dass eine kapitalistische Funktion der Hochschule rein durch Verwertungsinteressen, also durch private Unternehmen, private Kapitale oder sowas begründet ist, sondern dass also die Hochschule ist zunächst mal ein staatlicher Betrieb und davon muss man ausgehen. Und die andere, also das wäre jetzt dann der letzte Punkt, wie ich vielleicht so, das kann ich jetzt nicht machen, aber so ein paar Punkte, warum Eindringen der Ökonomie und was das eigentlich heißt. Also man muss zum Beispiel an die leeren Staatskassen denken, also die Staatsverschuldung ist enorm und steigt immer mehr. Das hat was zu tun mit einer falschen Steuerpolitik, hat aber auch was mit generellen Krisentendenzen, die sich häufen, gerade zu tun. Und in dem Zusammenhang würde ich es auch sehen, dass zum Beispiel das Studium sehr stark verkürzt wird, das wird dann einfach billiger, also 3 Jahre statt vielleicht 6, 7 durchschnittlich, ist etwas billiger. Das wäre so ein Punkt. Und dann heißt die Ökonomisierung der Hochschule nicht bloß, dass da direkt Verwertungsinteressen oder da direkt quasi Gelder irgendwie entweder eingespart werden oder erzeugt werden, sondern es heißt ja auch, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Konkurrenzverhältnisse gesetzt werden. Das ist ja vielleicht irgendwie auch ein Begriff, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit du damit konfrontiert bist, aber das wäre auch so ein Punkt, der damit zu tun hat. Also, und eine ganz konkrete Sache, was das heißt jetzt sozusagen, Eindringen von Ökonomie in die Hochschule, das wäre jetzt so also ein Beispiel nochmal nach dem ganzen Allgemeinen. Also Frankfurt ist ja eine Stiftungsuniversität und als solche, das war sie auch schon mal vor 2008 und als solche, also das war sie auch 1914, als sie gegründet wurde, also
Und in der Stiftungsuniversität können nun private Geldgeber hineinstiften und damit bestimmte wissenschaftliche Inhalte auch bestimmen. Und das passiert eben natürlich, dass bestimmte Unternehmen wie die Deutsche Bank zum Beispiel, das ist ein Geldgeber für eine Stiftungsprofessur, für den Josef Ackermann Lehrstuhl, der auch in dem sogenannten House of Finance situiert ist, da eben das finanzieren für 5 Jahre und da auch bestimmte Personalvorgaben und inhaltliche Vorgaben setzen können. Ja, und nach 5 Jahren ist es dann so, dass der Stifter das dann nicht mehr selbst finanzieren muss, sondern die Universität, die Frankfurt, also die Goethe-Universität Frankfurt, dann diese Finanzierung übernehmen muss. Genau.
Ja, also diese, jetzt um nochmal kurz auf diese Deutsche Bank-Professur einzugehen, die gibt es ja schon länger, die gibt es ja schon seit, ich glaube nicht schon bevor die Universität sich wieder als Stiftungsuniversität konstituiert hat. Mhm. Und diese Deutsche Bank-Professur, die ist den Philosophen, soweit ich weiß, auch schon, die haben davon auch schon profitiert. Also es ist nicht nur so, dass diese unterschiedlichen Stiftungsprofessuren, Stiftungsgelder, die dann dafür verwendet werden, die gezielt nur für eine Professur eingesetzt werden, also nicht für irgendeine andere Art von nicht für die Lehre oder so, sondern die Stiftungsprofessur hat dann natürlich Auswirkungen auf die Lehre und deshalb macht es auch Sinn, dass sie eine bestimmte Zeit auch dann zur Verfügung steht. Aber das ist nochmal eher, dahinter steckt ja eher so eine Art Prestigegedanke, der sich an bestimmten Fachbereichen dann auch äußern kann. Aber man müsste sich dann eigentlich erst, gerade wenn du sagst, dass es eine bestimmte gesellschaftliche Praxis ist, die auch in die Universität hineinfließt, dann müsste man sich doch auch diese gesellschaftliche Praxis genauer anschauen und sehen, inwieweit profitiert die Deutsche Bank davon und in welcher Weise profitiert die Stiftungsuniversität davon, weil die Stiftungsuniversität Frankfurt hat ja nur einen Bruchteil an Vermögen, das sie eigentlich gar nicht antasten kann, mit dem sie auch nicht viel ausrichten kann, mit dem sie auch die Universität selbst nicht finanzieren kann. Das ist ja in dem Sinne eine Konstruktion, die der Konstruktion, die man 1914 hatte, ja eigentlich widerspricht, weil man 1914 tatsächlich ja durch private Geldgeber in der Lage gewesen ist, eine Universität selbst zu errichten, unabhängig von dem preußischen Kultusministerium, also von dem Land Preußen, also von Preußen und unabhängig von der Stadt Frankfurt. Und in der Zwischenzeit hat sich die Universität ja von der Stadt Frankfurt völlig isoliert und es fängt nur langsam wieder an, dass man versucht, durch sowas wie eine Bürgeruniversität, durch Vorträge, also eigentlich auch durch bestimmte repräsentative Events, die den Kontakt zu den Bürgern der Stadt wiederherzustellen und aber es ist im Grunde ist die Universität nicht mehr städtisch und sie ist auf das Land Hessen angewiesen und sie ist mit ihrer Stiftungsuniversität durch bisher ja sehr wenige Geldgeber auch nicht unabhängig, wie sie das ein paar Jahre gewesen ist, als sie als Stiftungsuniversität gegründet wurde.
Ja.
Das ist alles sehr fragil.
Macht mal eine Pause.
Ja, wir können jetzt eine Pause machen.
Und ich wäre etwas durstig, muss ich sagen.
Ja, und spielen dann, vielleicht können wir ja gleich eine Pause machen. Nee, wir können auch jetzt eine Pause machen. Ich spiele kurz mal Musik. So, ruhig. Ja, und das sind halt viele, viele Aspekte, die man immer bedenken muss, gerade wenn es um das Thema gesellschaftliche Praxis geht. Okay, dann bis
gleich.
Bis gleich. Everything is passing, everything must change.
Passing, day has come now. It's time for sleepers to awaken from their
back for more.